HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
I definitely believe that there will be something.
Ich glaube wirklich, dass es diesmal irgendeine Lösung geben wird. Auf dieser Insel können wir als die modernen Bewohner des nördlichen und des südlichen Teils als Zyprer einen Weg finden.
As Cypriots, we can find a way.
Wir sind uns doch wirklich sehr, sehr ähnlich in dem, was wir essen, wie wir uns benehmen. Wenn es für den Zypern-Konflikt eine Lösung gäbe, wäre es für die Menschen leicht. Wir harmonieren doch.
Es ist ein extrem aufgeladenes Thema. Die eine Seite muss Territorium weggeben, das die ganze Zeit zu ihr gehörte, und die andere Seite wird das Land erhalten. Es ist sehr emotional.
Wir brauchen einen Rechtsstaat mit zwei gleichberechtigten Föderationen. Mit gleichem Recht für alle. Damit wir Zypern alle friedlich zusammenleben können. Griechen, Türken und andere Minderheiten.
The prospect of a solution in Cyprus.
Die Aussicht auf eine Lösung in Zypern ist in Reichweite. Die Erwartungen in beiden Gemeinschaften sind hoch.
We will be trying.
Wir werden das versuchen. Wir haben den entscheidenden Zeitpunkt erreicht. Und wir hoffen, dass es auch der Beginn einer neuen Ära für Zypern ist.
Schwierige Verhandlungen um Zypern sind das, ein zähes Ringen um die Insel der Aphrodite, genauer um die Vereinigung. Als Aphrodite einst den schäumenden Fluten vor Zypern entstieg, war sie das Ergebnis einer blutigen Familiengeschichte um die Urgötter Uranos und Gaia. Blutige Konflikte sollte es noch mehr geben in der langen Geschichte der drittgrößten Mittelmeerinsel am Schnittpunkt von Europa, Asien und Afrika. Zuletzt war die Folge die Teilung 1974, die Insel in zwei Republiken spaltete. Was die Liebesgöttin dazu gesagt hätte? Heute hätte sie vielleicht ihr gnädiges Auge nach Genf blicken lassen, zu einem historischen Treffen. Erstmals seit 43 Jahren verhandeln direkt Vertreter der Volksgruppen auf Zypern und der Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien miteinander über die Zukunft Zyperns. So weit war man noch nie. Es geht um die Wiedervereinigung der gespaltenen Insel, um Territorium, Regierung und Sicherheit einer föderalen Republik Zypern, in der griechische Zyprer und türkische Zypern in einem vereinten Land leben könnten. UN-Generalsekretär Guterres sprach heute von der Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Aber es braucht Zeit. Na, wie nie. Zypern vor der Wiedervereinigung haben wir deswegen getitelt und werden uns anschauen, warum die kleine Insel so von Bedeutung ist, was diese Verhandlungen für die Menschen auf Zypern bedeuten und wie die EU-Politiker diese Verhandlungen verfolgen. Denn Zypern ist EU-Mitglied. Wir berichten auch von den aktuellen Verhandlungen natürlich. Zuerst aber hat sich Thomas Bormann in Nikosia angeschaut, wie das Leben im geteilten Inselstaat aussieht, in der geteilten Hauptstadt Zyperns.
Ein Grenzübertritt in der geteilten Stadt Nikosia gleicht einem lockeren Spaziergang. Man schlendert die Fußgängerzone entlang, vorbei an Straßenmusikern, Cafés und Souvenirläden. Dann plötzlich ein kleiner Pavillon mit kurzer Passkontrolle durch griechisch-zyprische Polizisten. Für sie ist das hier gar keine Grenze, nein, Zypern ist ein Land, betonen sie, allerdings sei der Norden der Insel seit dem Jahr 1974 illegal von türkischen Truppen besetzt. Die türkischen Zyprer sehen das freilich anders. Sie haben auf ihrer Seite der Grenze stolz ein großes Schild aufgestellt: Welcome to the Turkish Republic of Northern Cyprus. Willkommen in der türkischen Republik Nordzypern. Noch einmal den Pass vorzeigen, Stempel rein und man ist zwar immer noch in derselben Straße in Nikosia, aber irgendwie in einer anderen Welt. Hier zahlt man nicht mehr in Euro, sondern in türkischen Lira. Hier hört man nicht mehr Kirchenglocken, sondern den Muezzin. Hier sind die Werbetafeln türkisch, nicht mehr griechisch. Werden es türkische und griechische Zyprer schaffen, die Insel wieder zu vereinen? Hüseyin Erenköylü, Gastwirt im türkischen Teil der Insel, schüttelt den Kopf.
No, this is politics. If they want, yes. This is not up to us.
Nein, sagt er, wenn die Politiker das wollen, könnte es klappen, aber das liegt ja nicht an uns Bürgern, so seine skeptische Antwort. Es gibt aber auch optimistische Töne. Marina Neofitu, sie ist griechische Zyprerin, hat viele Freunde im türkischen Teil und sagt:
I definitely am on a personal level. Ich bin absolut optimistisch. Die Stimmung der Menschen ist etwas positiver als früher.
Dennoch, die Wunden des Zypernkriegs von 1974 sind längst nicht verheilt. Damals wurde jeder dritte Zyprer über Nacht zum Flüchtling. Alle griechischen Zyprer wurden aus dem Norden der Insel vertrieben. Im Gegenzug mussten alle türkischen Zyprer ihre Heimatdörfer im Süden verlassen. Seither sind beide Volksgruppen durch Mauern, Stacheldraht und eine Pufferzone voneinander getrennt. Diese Pufferzone zieht sich quer durch die Insel. Hier wehen die blauen Flaggen der UNO. Blauhelmsoldaten achten seit Jahrzehnten darauf, dass der Frieden auf Zypern hält. Es ist der längste Blauhelmeinsatz der UNO-Geschichte. In beiden Inselhälften ist aber auch die Sehnsucht zu spüren, diese Teilung zu überwinden, so auch in Paphos an der Südküste Zyperns. Hier lebt Elena Taliotou. Sie war noch ein Kind, als im Jahr 1974 die 3000 türkischen Zyprer Paphos für immer verließen. Ein großer Verlust für meine Stadt, so beklagt Elena Taliotou heute.
Manchmal begegne ich Menschen, die von der anderen Seite kommen und hier ihre frühere Heimat besuchen. Dann bin ich traurig. Neulich habe ich zufällig eine türkische Familie getroffen, die war hierher gefahren, um das Haus ihrer Familie zu sehen. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Sie sagten, alles, was wir brauchen, ist Frieden und ein gutes Zusammenleben. Deshalb hoffe ich, dass die Verhandlungen irgendwann Erfolg haben werden.
Es gibt sie, die Hoffnung auf dieses Irgendwann an diesem historischen Tag der Verhandlungen heute. So hat es UN-Generalsekretär Guterres heute in einer Verhandlungspause formuliert. Aber es wird Zeit brauchen. Professor Hubert Faustmann, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung Zypern und Professor für Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Nicosia. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie leben in Nicosia im griechisch-zypriotischen Teil. Das ist die geteilte Stadt Zyperns und als solche auch Hauptstadt beider Republiken, der türkisch-zypriotischen im Norden und der griechisch-zypriotischen im Süden. Wie würde sich denn Ihre Stadt verändern in einem vereinigten Zypern?
Das wäre hier schon ein riesiger Einschnitt. Die Teilung der Stadt ist eine halboffene Teilung in dem Sinn, dass es Übergänge gibt und man seit 2003 relativ problemlos von einer Seite auf die andere wechseln kann, wenn auch nur an zwei beziehungsweise drei Stellen. Und es gibt diese Narbe, die sich durch die Innenstadt zieht, diese Waffenstillstandszone, in der mitten im Stadtkern Gebäude vor sich hin verfallen. Und das wäre natürlich vorbei. Da gibt es auf einmal eine Wunde, die geheilt würde, wo es wieder aufgebaut würde. Dann ist es natürlich so, dass die beiden bei allen Übergangsmöglichkeiten getrennt voneinander leben. Und jetzt wäre es ein deutliches Mehr an Miteinander. Und da Nicosia auch noch die Hauptstadt ist, würde hier das Ende der Teilung auch am deutlichsten spürbar sein, weil dann hier die Regierung, die gemeinsame, amtieren würde und auch der Verwaltungsapparat, der auf einmal nicht mehr allein nur aus griechisch- oder aus türkisch-zypriotischen Beamten auf einer Seite besteht, hier gemischt zusammenarbeiten müsste. Also es wäre wohl die radikalste Veränderung auf Zypern, würde man wohl in Nicosia beobachten können.
Nun ist das ja die Stadt mit Grenzübergang, einerseits die Stadt der Teilung, aber auch die Stadt, in der die Grenzbarrikaden 2007 also auch symbolhaft fielen, auf beiden Seiten niedergerissen wurden. Das heißt, ist die Bevölkerung vor Ort eigentlich wirklich bereit für diese Vereinigung?
Ich sage immer, dass sie eigentlich relativ schlecht auf die Wiedervereinigung vorbereitet sind, was das Zusammenleben anbelangt. Auf der einen Seite, weil es immer noch vergleichsweise wenige Zyprioten gibt, die Freunde auf der anderen Seite haben, die Kontakte intensivieren. Es ist in den letzten Jahren besser geworden, aber es ist ein sehr friedliches Nebeneinander und immer noch viel zu wenig ein friedliches Miteinander. Dann gibt es natürlich, also viele, die das Ende der Teilung herbeisehen, aber es gibt vielleicht ebenso viele, wenn nicht noch mehr, die Angst vor einem Ende der Teilung haben. Das gilt vor allen Dingen im Süden, wo ja auch 2004 schon mal ein Teilungsplan oder ein Entlösungsplan abgelehnt wurde. Also es ist eine sehr gemischte Lage hier von Leuten, die Angst haben vor der Wiedervereinigung, Leute, die die Form, in der die Wiedervereinigung stattfinden könnte, ablehnen als ungerecht. Die türkischen Zyprioten sind dringender darauf angewiesen, dass es zu einer Lösung kommt als die griechischen Zyprioten. Da ist also auch die Bereitschaft, eine Lösung zu unterstützen, größer. Die griechischen Zyprioten, die mehr zu verlieren haben, da ist die Ablehnung größer. Und da müssen wir abwarten, ob es auf beiden Seiten für eine Mehrheit im Referendum reicht.
Jetzt ist es ja, wie Sie eben beschrieben haben, Herr Faustmann, schon mal gescheitert, so ein Referendum. Es folgen ja Referenden, wenn es jetzt zu einer Einigung kommt. 2004 ist das gescheitert. Was müsste denn jetzt bei dieser Einigung anders sein als bei anderen Verhandlungen oder früheren Einigungen, damit beide Seiten der Zyperer jetzt mitgehen?
Was anders ist, dass es 2004 in den Fragen, in denen sich beide Seiten nicht einigen konnten, die Vereinten Nationen waren, die die leeren Stellen, wie es hieß, mit ihren Vorschlägen gefüllt haben. Und das haben die griechischen Zyprioten als unfair empfunden und auch deswegen den Plan abgelehnt. Diesmal wird der Vertrag von beiden zypriotischen Volksführern mit Ausnahme der externen Dimensionen ausverhandelt werden bis zum Schluss. Und im Unterschied zu 2004, wo der griechisch-zypriotische Präsident den Plan abgelehnt hat und so als Führer seiner eigenen Volksgruppe gegen die Kampagne gegen den Plan angeführt hat, werden diesmal beide Volksgruppenführer offensiv für eine Annahme dieses Kompromisses werben. Ob das ausreicht, um die vielen Skeptiker gerade im Süden zu überzeugen, ist eine zweite Frage. Und es ist sicher, der Plan ist in einigen Bestimmungen aus griechisch-zypriotischer Sicht wird er besser sein und damit leichter, hoffentlich besser verkaufbar sein, als das bei dem aus griechisch-zypriotischer Sicht sehr problematischen Vertrag von 2004 der Fall war.
Aber es wird ja eine neue föderale Republik mit zwei Bundesstaaten diskutiert im Moment. Wird denn auch ein gesamtzyprisches Bewusstsein entstehen können in so einer Republik?
Also es gibt so ein Grundbewusstsein, dass man Zypriote ist. Das gilt vor allen Dingen für die griechischen und die türkischen Zyprioten. Es gibt ja auch viele Einwanderer hier auf der Insel, die dann vielleicht ganz andere, aber auch gemischte Identitäten haben. Es gibt nach 1974 ist so ein rudimentäres zypriotisches Bewusstsein entstanden, aber es ist zunächst mal ein getrenntes Bewusstsein. Man ist Zypriote, aber man lebt in einem türkisch-zypriotischen oder einem griechisch-zypriotischen Teil.
Auch mit einer anderen Religion, ne?
Ja, wobei die eigentlich keine große Rolle spielt. Also das ist kein religiöser Konflikt, sondern da ist es ähnlich wie in Nordirland, wo die Religion einfach nur so ein Marker ist, wo halt, wenn man Türke ist, ist man Muslim und wenn man griechischer Zypriot ist, ist man zufällig auch noch orthodox. Aber natürlich gab es auch Schändigungen und Beschädigungen von religiösen Gebäuden, aber das war nie ein religiöser Konflikt, das ist einfach nur ein Marker, der die beiden Volksgruppen voneinander getrennt hat. Aber Respekt für die Religion der anderen war immer da. Und hier geht es nicht um Religion, sondern hier geht es um Nationalismus. Also hier geht es griechisch versus türkischen Nationalismus ursprünglich. Und dass man dann auch noch zufällig eine andere Religion hat, hilft sicher nicht.
Und den wird man denn überwinden können in so einem vereinigten Zypern?
Das ist die große Frage. Also es wird sicher schwierig werden, zusammenzuleben, weil eine gleichberechtigte Machtteilung zwischen einer Mehrheit und einer Minderheit ist schwierig. Also das Land wird sicher, das Zypern-Problem jetzt nicht über Nacht gelöst werden, sondern es wird transformiert werden. Und man kann einfach nur hoffen, dass dieses Land nicht zu rumpelig durch die ersten Jahre kommt, aber es wird nicht einfach, wenn man die Macht teilt und man sich gegenseitig blockieren kann, wenn man was nicht möchte. Also man braucht vor allen Dingen eine politische Kultur des Miteinanders und man braucht auch eine politische Führung, die geeignet ist, diese komplizierte Verfassung zum Laufen zu bringen. Und auf beiden Seiten gibt es leider viele Politiker, mit denen das sicher nicht möglich ist. Es ist also ganz wichtig, dass Akinji und Anastasiades oder die wenigen Gleichgesinnten danach für eine lange Zeit an der Macht sind, um eine neue Kultur des Vertrauens aufzubauen und eben auch ein gemeinsames zypriotisches Bewusstsein aufzubauen.
Wird dieses gesamtzypriotische Bewusstsein auch ein europäisches sein, auch im türkischen, muslimischen Teil?
Die türkischen Zyprioten sind ja interessanterweise schon sehr europäisierte Muslime. Aus meiner Sicht gibt es, vielleicht mit Ausnahme der bosnischen Muslime, keine andere muslimische Volksgruppe, die schon so europäisch ist. Die haben Kemalismus und damit ein säkulares System internalisiert. Die sehen so gut wie in eine Moschee von innen, trinken Alkohol, essen Schweinefleisch. Eine türkisch-zypriotische Frau käme nie auf die Idee, sich ein Kopftuch aufzusetzen. Oder haben sie auch noch 82 Jahre britische Kolonialherrschaft auf dem Buckel. Also die türkischen Zyprioten, die aussterben werden, die von der türkischen Siedlungspolitik übernommen werden, wenn es keine Lösung gibt, sind auch deswegen eine irgendwie erhaltenswerte Spezies, weil sie beweisen können, dass Europäische Union, Säkularismus, Demokratie, Weltoffenheit und Moderne und Islam zusammenpassen in einer sehr aufgeklärten Form. Und das wäre einer der Nebenaspekte, der tragisch wäre, wenn es zu keiner Lösung käme und die türkischen Zyprioten innerhalb weniger Dekaden mehr oder weniger verschwinden würden.
Perspektiven für Zypern. Professor Hubert Faustmann, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung Zypern und Professor an der Universität Nikosia. Ganz herzlichen Dank. HR2, der Tag. Zypern ist die Insel der Aphrodite, so viel ist bekannt, die Insel der Göttin der Liebe, Schönheit und Begierde. Sie verdankte ihre Existenz einer blutigen und seltsamen Familienstreitigkeit zwischen den Urgöttern Uranos und Gaia. Gaia stiftete ihren gemeinsamen Sohn Kronos zur Gewalt gegen seinen Vater an. Und wie war das dann eigentlich genau, als die Liebesgöttin Aphrodite aus den schäumenden Wogen vor Zypern stieg? Diese Frage beschäftigt die Dichter aller Herren Länder und auch diese Antworten hören Sie bei uns heute. Zuerst die des griechischen Dichters Hesiod.
Da freute sich im Herzen sich sehr die gewaltige Gaia, barg ihn in sicherem Versteck und gab eine zahnige Sichel ihm in die Hände und lehrte ihn lauter listige Schliche. Ankam mit der Nacht der gewaltige Uranus, sehnend schlang er sich voller Liebe um Gaia, dehnte sich endlos weit. Da streckte der Sohn aus seinem Verstecke die linke Hand und griff mit der rechten die ungeheuerlich große, schneidende, zahnige Sichel und mähte dem eigenen Vater eilig ab die Scham und warf im Fluge sie wieder hinter sich. Sie entflog nicht eitel und unnütz den Händen, denn die blutigen Tropfen, so viel sie niedergeronnen, sammelte alle die Erde. Im Lauf der kreisenden Jahre schuf sie Erinien daraus, gar starke und große Giganten, waffenleuchtende Riesen, die ragende Lanze in Händen, Nymphen auch, Melische nennt man sie auf unendlicher Erde. Aber sobald er die Scham mit der stählenden Sichel geschnitten und sie vom Lande geworfen hinab in das brandende Weltmeer, trieb sie lange dahin durch die flutenden Wellen. Da hob sich weißlicher Schaum aus unsterblichem Fleisch. Es wuchs eine Jungfrau in ihm empor. Sie nahte der heiligen Insel Kythere erst, doch gelangte sie dann zum ringsumflossenen Kypros. Aus stieg dort die Göttin, die hehre Herrliche, Blüten sprosten unter den Schritten der Füße, und Götter und Menschen nennen sie nun Aphrodite, weil sie aus Aphros, dem Schaume, aufwuchs, auch Kythereia, weil sie Kythere sich nahte, schaumgeborene Göttin, und Kythereia im Kranzschmuck, Kypros entstandene auch, weil entsprossen der Brandung von Kypros. Und auch Scham erfreute, weil aus der Scham sie entsprossen.
Hesiod und die Schaumgeborene. Na wie nie, Zypern vor der Wiedervereinigung. HR2 Kultur, der Tag. Das Leben auf den nur gut 9000 Quadratmetern dieser Mittelmeerinsel ist geprägt von vielen kulturellen Einflüssen. Das ist bis hierhin schon deutlich geworden. Und die haben zu multikulturellen Strukturen bis hinein in die Küchen der Zyprer geführt. Auch historisch lässt sich auf Zypern der Einfluss vieler verschiedener Kulturen nachvollziehen. Ganz besonders am südlichsten Zipfel der Insel in der Hafenstadt Paphos. Das ist auch Europa und Paphos ist neben dem dänischen Aarhus die europäische Kulturhauptstadt 2017. Michael Lehmann war dort.
Es sind die Baumaschinen der Neuzeit, die auf Paphos seit Monaten auf diesen einen Termin hinarbeiten, auf den 28. Januar. An diesem Tag wird mit einem Kulturspektakel unter freiem Himmel die offizielle Eröffnungsfeier beginnen. Ganz Europa soll seine Blicke auf die Kulturhauptstadt 2017 richten. Dafür ist viel Geld investiert worden, in der bei Zypern-Touristen seit Jahrzehnten sehr beliebten Stadt. 2017 soll das Jahr werden, in dem Zypern auch Gästen, die das Land noch nicht kennen, all seine Schätze präsentieren kann. Schätze, die sich über Jahrtausende im Einflussgebiet vieler Kulturen entwickelt haben. Dimitri Michalidis, ein Archäologe und besonders erfahrenes Mitglied des Organisationskomitees in Paphos, erklärt, warum seine Heimatstadt klassische Griechenland-Touristen, die zum ersten Mal Zypern besuchen, staunen lässt. Ähnlich wie schon die ersten Entdecker des Aphrodite-Heiligtums in Alt-Paphos. Die hatten dieses Heiligtum beim Erkunden aus Unwissenheit zerstört.
Die Leute haben nach einem Tempel gesucht, nach einem klassischen Tempel wie dem Parthenon. Ihnen war damals nicht klar, dass es solche Anlagen früher im östlichen Mittelmeerraum gar nicht gab. Das Heiligtum war nach orientalischem Vorbild gebaut worden, als offene Fläche unter freiem Himmel. Während sie also vergeblich nach Überresten eines Tempels gruben, haben sie damit das Heiligtum zerstört, eben weil sie es nicht besser wussten.
Die zweite Hauptattraktion der Insel sind die prächtigen Bodenmosaiken aus römischer Zeit. Über Jahrhunderte waren sie unter der Erde auf einem ziemlich unscheinbaren Grundstück verschüttet.
Erst zu Beginn der 1960er Jahre war der damalige türkisch-zyprische Besitzer dieses Grundstücks beim Pflügen auf Mosaiksteine gestoßen. Das Haus dieses Mannes steht heute noch. Darin ist jetzt das Labor, in dem die Mosaiksteine konserviert werden.
Wir werden es schaffen. Diese Schilder sind immer wieder im Straßenbild von Paphos zu sehen. Der Veranstaltungsplan für mehr als 350 Veranstaltungen im Kulturjahr könnte im Prinzip schon ausgehängt werden. Aber hier soll gewollt vieles fließend entstehen und weiterentwickelt werden. Nach Paphos in die Kulturhauptstadt am äußersten Rand Europas werden Künstler aus ganz Europa und dem Nahen Osten kommen. Ein Konzert der Berliner Philharmoniker soll es geben am 1. Mai. Und ein Ensemble aus Aleppo wird mitten in der Kulturhauptstadt Europas zeigen, wie nahe das Leid eines unbeherrschbaren Krieges gerade aus zyprischer Perspektive ist. Ein Garden of Taste lädt in der Altstadt von Paphos bereits jetzt schon zu Begegnungen der verschiedenen Kochkulturen und wird die Gäste der Stadt erleben lassen, wie arabische Küche, mediterraner Kochstil und klassisch-griechische Elemente sich zu zyprischen Rezepturen verschmolzen haben. Besucher der Kulturhauptstadt 2017 werden bei einem Abstecher in Zyperns Hauptstadt Nikosia über die grüne Linie gehen, in den Nordteil der geteilten Insel. Vielleicht nur auf einen Kaffee, aber ganz bestimmt mit einem sehr persönlichen Eindruck vom stillen Leid der Menschen, die sich auch Jahrzehnte nach Beginn der Teilung nicht an diesen Zustand gewöhnt haben. Und so trägt das Kulturhauptstadtjahr 2017 die vielleicht wichtigste Botschaft aus Paphos in die Welt.
Wir glauben, dass die Kultur uns einer Lösung näher bringen wird als die Politik.
Die Politik aber saß heute wieder einmal zusammen, um nach Lösungen zu suchen, der Lösung eines der ältesten Konflikte in Europa. Gucken wir uns die Geschichte des Konflikts genauer an mit Dr. Thorsten Kruse, Politikwissenschaftler am Institut für interdisziplinäre Zypernstudien an der Uni Münster. Guten Tag, Herr Kruse.
Schönen guten Tag aus Münster.
Seit den 50er Jahren gab es die Kämpfe der verschiedenen Untergrundorganisationen. Dann wurde 1959 auch in der Schweiz die Unabhängigkeit ausgehandelt, die dann seit 1960 gilt. Warum kam Zypern damit nicht zur Ruhe?
In Zypern wurde mit der Unabhängigkeit auch eine Verfassung oktroyiert, die die Zyprioten nicht selbst sich gegeben haben, sondern die Länder Griechenland, Großbritannien und die Türkei ausgehandelt haben. Und diese Verfassung, das merkte man gleich zu Beginn der 60er Jahre, waren nicht im Alltag anwendbar, da hier politische und nationale Interessen der Volksgruppen zu einer Blockade führten. Und aufgrund dieser Blockade konnten wichtige politische Entscheidungen nicht getroffen werden. Es gab also kaum noch ein politisches Leben, was vernünftig ausgestaltet werden konnte in Zypern. Und diese Blockade löste dann auch interkommunale Konflikte aus, die 1963 in den sogenannten Weihnachtsunruhen endete, als beide Seiten in einen quasi Bürgerkrieg traten.
Das waren blutige Kämpfe bis 1964, bis auch da schon dann UNO-Friedensgruppen kamen. Was konnten die denn überhaupt da ausrichten?
Die Blauhelme, die 64 nach Zypern geschickt wurden, sollten eigentlich ein Wiederaufflammen der interkommunalen Kampfhandlungen verhindern. Man schickte sie quasi an die Brennpunkte, um dort als Puffer zu dienen und zwischen den Parteien zu verhandeln, dass die interkommunalen Konflikte nicht wieder aufflammten. Brennpunkt waren natürlich die größeren Städte wie Nikosia oder auch Limassol, wo es größere türkische und griechische Gruppen nebeneinander gab, die dann auch versuchten, durch Provokationen wieder neue interkommunale Auseinandersetzungen zu provozieren, was das Ziel der nationalistischen Hardline auf beiden Seiten waren. Man wollte einfach beweisen, dass man nicht miteinander leben kann.
Das wurde dann so langsam zu einem Konflikt, ja, wo man dachte, das ist ein Dauerkonflikt, man kriegt ihn nicht in den Griff. Es blieb unruhig, wie Sie es jetzt auch gerade beschrieben haben, auch nachdem UNO-Truppen vor Ort waren. Dann, 1974, kam die türkische Invasion. Wie kam es denn dazu?
Ja, die Teilung Zyperns 1974 war im Grunde die Konsequenz politischer und strategischer Interessen und Desinteressen der beteiligten Staaten. Zum besseren Verständnis vielleicht ein Blick auf die Situation kurz vor der Teilung. In Athen hatten wir eine Militärregierung. 1973 zog Dimitrios Ioannidis in Athen die Fäden mit der Absicht, Zypern um jeden Preis an Griechenland anzuschließen. Hierzu muss aus der Sicht der Militärstrategen Zyperns gesagt werden, dass Makarios beseitigt werden sollte. Die Türkei auf der anderen Seite hatte bereits 1964 und 67 alle Vorkehrungen getroffen, um in Zypern militärisch einzuschreiten. In diesen Jahren war es, wie gesagt, schon zu starken gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen türkischen und griechischen Zyprioten gekommen. Das militärische Vorgehen wurde aber durch das energische Eingreifen der Amerikaner verhindert. Die Pläne der Türkei, in Zypern einzuschreiten, lagen aber griffbereit in der Schublade. Am 15. Juli kam es dann zu dem Putsch, der Makarios beseitigen sollte, aber der Versuch, ihn zu töten, schlug fehl. Letztendlich konnte Makarios über Umwege nach London fliehen. In Nikosia wurde direkt nach dem Putsch ein gewisser Nikos Samson als Präsident eingesetzt, was sicherlich eine fatale Wahl war, denn Samson war ein griechisch-zypriotischer Radikaler, der sich bereits bei den innerzyprischen Unruhen 63-64 mit mehr als 20 Morden an türkischen Zyprioten in der Öffentlichkeit brüstete, und damit war klar, dass die Türkei in dem neuen Präsidenten sicherlich keinen Gesprächspartner für eine politische Lösung sah.
Dann war eigentlich die einzige Option, ja, nach diesem Waffenstillstand, der dann ausgehandelt wurde, die Teilung.
Ja, die Türkei setzte dann den Militärapparat in Bewegung. Die USA setzten kein Veto ein. Auch die Briten hatten kein großes Interesse, sich in Zypern militärisch zu engagieren. Und als die Türken merkten, also es wird keine Hilfe von außen kommen, dass man das zusammenlöst, begann der Militärapparat zu rollen. Und am 20. Juli landeten dann die ersten Truppen im Norden Zyperns und schlugen Brückenköpfe. Es gab dann zwar nach 2 Tagen einen ersten Waffenstillstand und man ging in Verhandlungen, wie man diese Problematik jetzt lösen kann. In Athen kam dann der Sturz von Ioannidis, Kostas Karamanlis wurde Ministerpräsident, die Demokratie kehrte zurück. Auch in Zypern war mit Klavdos Kleridis verfassungsgemäß jemand im Amt des amtierenden Präsidenten. Also auch die Demokratie in Zypern war wiederhergestellt. Aber man merkte, dass die Friedensverhandlungen in Genf im August 1974 nicht weiterkamen und dass die Türkei einen anderen Plan hatte. Und am 14. August setzte die Türkei dann den Eroberungsfeldzug fort und stand dann am 16. August da, wo man stehen wollte. Man hatte gut 37% des Landes eingenommen und akzeptierte dann einen Waffenstillstand. Und die Demarkationslinie, die man damals hergestellt hat, ist die Grenze, die wir auch heute auf Zypern noch sehen.
Und dann kam ganz, ganz lange nicht wirklich Bewegung mehr in diese Situation, in dieses geteilte Land. Es gab immer wieder Verhandlungen, die scheiterten, aber man kam nicht wirklich vorwärts. Also so ist eigentlich die Geschichte des Konflikts auch eine Geschichte der Verhandlungen, der gescheiterten Verhandlungen, in denen immer auch Großbritannien eine Rolle spielt, auch nach der Unabhängigkeit von 1960 und auch nach der Teilung von 1974. Warum ist Großbritannien immer noch so präsent in diesem Konflikt?
Großbritannien hatte Zypern 1878 als Protektorat übernommen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Zypern dann sogar Kronkolonie. Man hatte auch nie vor, Zypern wirklich in die Unabhängigkeit zu entlassen. Nachdem man aber in den Ende der 50er Jahre die Untergrundbewegungen der türkischen und griechischen Zyprioten versuchten, die Unabhängigkeit bzw. den Anschluss Zyperns an die jeweiligen Mutterländer zu erreichen, merkte man in Großbritannien, dass man hier ein Problemfeld hatte, was man eigentlich loswerden wollte. Und nachdem sich die Türken und die Griechen dann geeinigt hatten, Zypern in die Unabhängigkeit zu entlassen, sagte man in London, okay, uns reichen 2-3 Militärbasen auf Zypern.
Die es heute noch gibt.
Die es heute noch gibt und stimmt dieser Unabhängigkeit zu. Aber laut den Gründungsverträgen blieb Großbritannien immer eine Garantiemacht, was sie auch heute noch ist. Und deswegen sitzt sie heute auch wieder mit am Verhandlungstisch.
Die Geschichte des Konflikts in und um Zypern. Dr. Thorsten Kruse, Politikwissenschaftler am Institut für interdisziplinäre Zypernstudien an der Uni Münster. Vielen Dank. Und das alles vor den Augen der Göttin der Liebe, Schönheit und Begierde, Aphrodite, die doch so anmutig aus den Wellen stieg, wie Rilke es hier für das römische Pendant, die Venus, beschreibt.
Geburt der Venus. An diesem Morgen nach der Nacht, die bang vergangen war mit Rufen, Unruh, Aufruhr, brach alles Meer noch einmal auf und schrie. Und als der Schrei sich langsam wieder schloss und von der himmelblassem Tag und Anfang herabfiel in der stummen Fische Abgrund, gebar das Meer. Von erster Sonne schimmerte der Haarschaum der weiten Wogenscham, an deren Rand das Mädchen aufstand, weiß, verwirrt und feucht, so wie ein junges grünes Blatt sich rührt, sich reckt und eingerolltes langsam aufschlägt, entfaltete ihr Leib sich in die Kühle hinein und in den unberührten Frühwind. Und in dem Kelch des Beckens lag der Leib wie eine junge Frucht in eines Kindes Hand. Dann ging sehr langsam das Gesicht vorbei, aus dem verkürzten Dunkel seiner Neigung in klares, waagerechtes Erhobensein. Und hinter ihm verschloss sich steil das Kinn. Dann kam in dieses Leibes dunkle Frühe wie Morgenwind, der erste Atemzug im zartesten Geäst der Aderbäume, entstand ein Flüstern und das Blut begann zu rauschen über seinen tiefen Stellen. Und dieser Wind wuchs an. Nun warf er sich mit allem Atem in die neuen Brüste und füllte sie und drückte sich in sie, dass sie wie Segel von der Ferne voll das leichte Mädchen nach dem Strande drängten. So landete die Göttin.
Grausame Zeugung, schöne Geburt, Aphrodite bei Rilke. Auf Vereinigung stehen die Zeichen auch in Genf, um die Grausamkeiten der zypriotischen Geschichte endlich in die Vergangenheit zu verbannen. Es ist ein historisches Ereignis. Heute, am vierten Tag der Verhandlungen um Zypern, eröffnete der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Genf eine Konferenz zur Wiedervereinigung Zyperns. Nach den Gesprächen der letzten drei Tage zwischen dem griechisch-zyprischen Präsidenten und dem Volksgruppenführer der international nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern nahmen an den Beratungen heute auch die Außenminister der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens teil. Die drei Länder sind ja die Garantiemächte Zyperns. Wie weit man heute gekommen ist, fasst Dietrich Karl Meurer zusammen.
Im Vorfeld war von einer historischen Konferenz die Rede. Historisch deshalb, weil erstmals die höchsten Vertreter der beiden zyprischen Volksgruppen, Vertreter der Garantiemächte Zyperns, Griechenland, Großbritannien und die Türkei, sowie Vertreter der Europäischen Union an einem Tisch saßen. Alle waren gekommen. Insofern wurde das Treffen in Genf schon zum Auftakt den Erwartungen gerecht. Doch wer eine schnelle Lösung in der Zypernfrage erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der die Beratungen eröffnet hat, nährte in einer Gesprächspause zwar Hoffnung auf eine Einigung, stimmte aber darauf ein, dass es noch länger dauern dürfte, bis ein fertiger Einigungsvertrag vorgelegt werden kann.
There is obviously a way to go.
Es gibt ganz klar eine Lösung, an der weitergearbeitet werden muss. Erwarten Sie jedoch keine Wunder von sofortigen Antworten. Wir wollen keine Schnellreparatur. Wir suchen eine solide und andauernde Lösung für die Republik Zypern und für die Volksgruppen der Republik Zypern. In verschiedenen Sitzungen habe man konstruktiv gearbeitet und offen diskutiert. Dabei habe man feststellen können, dass die Verhandlungsarbeit der letzten 20 Monate und die bilateralen Beratungen in dieser Woche zu deutlichen Fortschritten geführt haben. Der Präsident der griechischen Zyper, Nikos Anastasiades, und der Präsident der türkischen Zyper, Mustafa Akinci, verdienten dafür eine Auszeichnung, einen UNO-Oscar, sagte Antonio Guterres. Erklärtes Ziel ist es, eine föderal strukturierte Republik Zypern zu schaffen mit zwei gleichberechtigten Bundesstaaten. Festgelegt werden muss unter anderem, wo genau die Grenze zwischen beiden künftigen Landesteilen verlaufen soll und wie beide Volksgruppen ausgewogen an der Regierung und staatlichen Institutionen vertreten werden. Besonders heikler Punkt, die Sicherheitsfrage in dem seit 1974 geteilten Land. Dass auch künftig die Sicherheit der Volksgruppen geschützt werden müsse, darin sei man sich einig, so der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
It was possible to clearly come to the conclusion.
Wir sind zu dem klaren Schluss gekommen, dass Möglichkeiten gefunden werden müssen, mit deren Hilfe im Falle einer Wiedervereinigung gleichermaßen die Sicherheit der türkischen Zyper und die der griechischen Zyper garantiert wird. Die Fragen sind vielschichtig und es dürfte noch dauern, bis abschließende Antworten gefunden sind. Die Konferenz in Genf wird also fortgesetzt. Darauf stimmte der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ein, ohne einen genauen Zeitplan zu nennen.
Hoffnung ja, schnell nein. Dietrich Karl Meurer über den Stand der Verhandlungen zur Wiedervereinigung Zyperns. Wenn diese Verhandlungen also gut verlaufen, dann treffen sich im nächsten Schritt die Regierungsspitzen. Dann müssten, wenn man sich auf was einigt, noch die Zyprer zustimmen. Und dann könnte es tatsächlich wahr werden mit der Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel. Dr. Yannis Grigoriadis, Zypern-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Assistenzprofessor an der Bilkent-Universität in Ankara. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich nach dem Scheitern des letzten Verhandlungsversuches im letzten November hoffnungsvoll gezeigt, dass es trotzdem zu einer Einigung kommt. Haben Sie die Hoffnung noch oder vielleicht sogar mehr denn je?
Ich glaube, dass es gibt mehr Hoffnungen seit dem Beginn der letzten Verhandlungsrunde in Genf, weil es keine negative Überraschungen gibt. Beide Seiten scheinen entschlossen zu sein, die Schritte zu machen, damit man näher eine Lösung der Zypernfrage kommen kann.
Der Wille ist da, aber Streitpunkte liegen ja eben auch noch auf dem Tisch. Schauen wir uns die mal etwas genauer an. Da sind die Kernthemen oder eins der Kernthemen ist das Territorium. Die griechisch-zypriotische Seite besteht auf die Stadt Morphou und die Karpasia-Halbinsel im Nordosten. Mit welcher Begründung eigentlich?
Die Begründung ist so, dass sowohl die Stadt Morphou als auch Karpasia, die Halbinsel Karpasia im Nordosten Zyperns, eine fast 100% griechisch-zypriotische Bevölkerung vor dem Krieg von 1974 hatten. Deshalb wurde wann wurde die Rücktritt von der Vertriebenen optimieren oder maximieren, wenn man diese Gebiete zu der griechisch-zypriotischen Bundesstaat zugegeben würde. Aber natürlich sind auch türkisch-zypriotische Flüchtlinge aus dem Süden, besonders in der Stadt Morphou, gesiedelt. So muss man eine Lösung finden, die alle Vertriebenen helfen kann, damit die alle Zypriotinnen in einer vereinigten Republik Zypern leben können.
Weil eben damals bei der Teilung und bei diesen Unruhen es sehr viele Flüchtlinge gab, die von dem einen Teil in den anderen gezogen sind und ziehen mussten. Das war eben ja auch jetzt ein Teil oder ist ein Teil dieser Verhandlungen. Ein anderer Punkt ist, wie wird eine künftige Staatsführung aussehen können? Wer stellt den Präsidenten? Es gibt zwei Republiken und es wird dann zwei föderale Bundesstaaten gehen. So ist zumindest im Moment das Modell. Wer führt diese Republik? Welche Lösungen könnten Sie sich da vorstellen?
Ja. Was diskutiert wird, ist die Möglichkeit einer Präsidentschaft, die geteilt würde zwischen den zwei Gemeinden. Das heißt, dass der Präsident der Republik Zypern manchmal griechisch, manchmal türkisch-zypriotisch Zypern würde. Aber natürlich, dass diese Entwicklung würde mit einer Umwandlung des Systems der Republik Zypern. Die Republik Zypern ist heutzutage eine präsidentielle Republik, wo der Präsident der stärkste Akteur ist. Aber nach einer Lösung wird die Republik Zypern ein parlamentarisches System aufnehmen. In diesem Fall wurde natürlich der Präsident die Hauptfigur des Staats, aber nicht so mächtig wie heute. So diese Änderung würde diese Umwandlung erleichtern.
Also so wie jetzt eben in der Republik Zypern, was im Moment Südzypern ist, ein Präsidentschaftssystem existiert, das würde dann eben nicht gehen. Ein wichtiger anderer Knackpunkt ist ja die Sicherheit der beiden Volksgruppen, der verschiedenen Volksgruppen, die auf der Insel zu finden sind, und die Frage, welche Rolle spielen für diese Sicherheit dieser Menschen die Garantiemächte? Welche Rolle spielen die Türkei, spielt Griechenland oder spielt auch Großbritannien noch? Im Moment sind türkische Soldaten vor Ort, es gibt britische Militärbasen. Wie muss das denn gelöst werden?
Ja, natürlich ist das vielleicht die schwierigste Frage, weil man nicht nur den Willen und die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden braucht, sondern auch die Zusammenarbeit aller drei Staaten, die Garantiemächte, zusammen mit der Zypern. Und die Position der Türkei über die Garantie, über das Garantiesystem war, dass das Garantiesystem sollte weitergehen, weil man so die Sicherheit der türkischen Zypern garantieren kann. Die griechische Position war im Gegensatz dazu, dass die Garantiemächte nicht gescheitert waren, die Unabhängigkeit der Politikzypern zu bewahren, zu garantieren, so sollte man das System komplett abschaffen. Man konnte von einem Kompromiss sprechen, die innerhalb der nächsten Tagen oder Wochen deutlicher werden kann. Das heißt, dass das Garantiesystem für einen begrenzten Zeitraum weitergehen kann, bis das Vertrauen zwischen den beiden Gemeinden zunimmt und bis die beiden Gemeinden besser miteinander zusammenarbeiten können. Man muss nicht vergessen, dass es gibt eine natürliche Furcht und Sorge der griechisch-zypriotischen Gemeinde gegen die Türkei wegen des Krieges 1974 und eine andere Fürchte und besondere Sorge der türkisch-zypriotischen Gemeinde gegen die griechisch-zypriotische Gemeinde wegen der Ereignisse zwischen 1960 und 1974. So, man sollte Vertrauen aufbauen, damit man das Garantiesystem abschaffen kann.
Aber es möglicherweise noch für eine Zeit belassen, bis dieses Vertrauen da ist.
Das ist einer der Punkte zur Diskussion zurzeit in Genf.
Da werden wir weiter drauf schauen. Es ist auf jeden Fall spannend, wie es dann weitergeht in Genf. Und das war eine Einschätzung eines griechischstämmigen in der Türkei Lehrenden und außerdem Zypern-Experte bei der SWP, Dr. Grigoriadis. Ganz herzlichen Dank. Navini, Zypern vor der Wiedervereinigung, der Tag in H2 Kultur. Und noch einmal lauschen wir einer dichterischen Fantasie über die schaumgeborene Aphrodite, die vor Zypern aus dem Meer stieg. Peter Hille.
Schaumgeboren. Flocken und Locken, Korallen und Lallen, spritzendes Tuscheln in errötende Muscheln, Rosenschein tief in die wogende Wiege hinein, und das Meer ganz von Sinnen, weiß nicht, was vor lauter Jauchzen beginnen. Ich bin da, bittende Wellen, Langen und Schwellen, ich bin da.
Peter Hille, Schaumgeborene. Weniger sinnlich die heutigen Verhandlungen über Zyperns Zukunft. Die stehen in einer langen Reihe von Verhandlungsversuchen. Der letzte im November war an Unstimmigkeiten über die Verhandlungsmodalitäten gescheitert. Die Türkei sieht sich dabei immer als Motor bei der Lösung der Zypernfrage. Und die Abstimmung über den sogenannten Annan-Plan, das Verhandlungsergebnis 2004, hatte das bestätigt. Anders als die griechischen Zyperer stimmten die türkischen Zyperer mehrheitlich für ein vereintes Zypern. Aber warum eigentlich ist der Vereinigungswille auf der türkischen Seite so groß? Sieht die Türkei Zypern als Eintrittskarte über die Hintertür rein in die EU? Christian Buttgereit über die türkische Perspektive auf die Verhandlungen.
Das ist Zukunftsmusik. Die Nationalhymne für das wiedervereinigte Zypern ist bereits seit Jahren fertig. Ob sie jemals öffentlich gespielt werden kann, ist unter anderem von der Zustimmung der Türkei abhängig. Offiziell ist die Regierung in Ankara sehr für eine Vereinigung der seit 1974 geteilten Insel, wie Staatspräsident Erdogan bei seinem letzten Zypernbesuch betonte.
Die Türkei und die türkischen Zyperer werden den Inselgriechen immer einen Schritt voraus agieren.
Die Türkei stellt sich als treibende Kraft bei der Lösung der Zypernfrage dar, frei nach dem Motto, an uns soll es nicht scheitern. Die Abstimmung über den Annan-Plan 2004 hatte das durchaus eindrucksvoll unterstrichen. Im Gegensatz zu den Südzypern stimmten die türkischen Zyperer mit 65% für eine Vereinigung der beiden Inselteile. Dementsprechend selbstbewusst klingt Europaminister Ömer Çelik.
Unsere Bedingungen sind bekannt. Wir wollen eine Lösung auf der Grundlage zweier gleichberechtigter, souveräner Gründerstaaten. Wenn sich der Süden vorstellt, dass die türkischen Zyperer eine Inselvolksgruppe sind, die man nur noch in das bereits bestehende EU-Mitglied Republik Zypern aufzunehmen braucht, dann kann es nicht zu einer Lösung kommen.
Zypern ist für die Türken aus verschiedenen Gründen wichtig. Da ist zum einen die geostrategisch bedeutsame Lage im Dreieck Türkei-EU-Nahe Osten. Zum anderen spielen die Erdgasvorkommen im Meeresboden eine Rolle. Vor allem aber sind zahlreiche Kapitel der EU-Beitrittsverhandlungen blockiert, solange es keine Lösung in der Zypern-Frage gibt. Der Weg nach Europa führt über Zypern. Und nicht zuletzt hat die Türkei so etwas wie ein Inseltrauma. Nach dem Ende des Osmanischen Reiches wurde fast jede Insel vor der türkischen Küste griechisch. Auf der anderen Seite ist der Inselnorden für die Türkei ein Kostenfaktor. Die nur von Ankara anerkannte Republik Nordzypern wird hoch subventioniert. Beamte verdienen dort etwa doppelt so viel wie auf dem Festland. Viele Waren müssen mit dem Schiff herübergebracht werden. Für die Wasserversorgung der Landwirtschaft wurde vor 2 Jahren eigens eine mehr als 100 Kilometer lange Pipeline vom südtürkischen Mersin in den Nordwesten Zyperns gebaut. Kostenpunkt 400 Millionen Euro. Auch das meint Erdogan, wenn er sagt:
Eine Lösung der Zypern-Frage wird beiden Inselteilen viel einbringen. Außerdem verspricht eine Lösung der ganzen Region Frieden, Wohlstand und Stabilität. Eine Lösung würde aus dem ganzen östlichen Mittelmeerraum eine Zone des Friedens, der Stabilität und vor allem auch der wirtschaftlichen Zusammenarbeit machen.
Bei so viel demonstriertem Einigungswillen entstand aber auch Skepsis über die wahren Motive Ankaras. Mancher wittert bereits schon, dass der türkische Präsident Erdogan auf Zypern mitmischen will. Denn in einem künftigen System mit 2 Bundesstaaten soll bei Entscheidungen, die die gesamte Insel betreffen, jeder Teil ein Vetorecht erhalten. Sollte Erdogan genügend Druck auf den Vertreter der türkischen Zypern ausüben, könnten diese die Entscheidungen blockieren. Weitergehende Befürchtungen lauten sogar, Erdogan könnte durch die Hintertür Zypern in der EU mitregieren. EU-Entscheidungen, die nur im Konsens getroffen werden können, etwa bei außenpolitischen oder finanziellen Fragen, könnten durch das EU-Mitglied Zypern blockiert werden. EU-Diplomaten äußerten deshalb die Sorge, Erdogan könnte die türkischen Zypern missbrauchen und in Brüssel mitbestimmen. Das Bild vom trojanischen Pferd macht die Runde. Kaum sind die Nordzypern in der EU angekommen, steigt Erdogan heraus. Als beruhigend wird deshalb von vielen empfunden, dass sich der linksliberale türkisch-zyprische Volksgruppenführer Mustafa Akinci bisher von Erdogan wenig sagen ließ.
Christian Buttgereit aus Istanbul über die Erwartungen der Türkei an die Verhandlungen über die Zukunft Zyperns. Sebastian Schöbel in Brüssel. Wie groß ist denn die Sorge in Brüssel bei den EU-Politikern wirklich, dass Erdogan mit einer Vereinigung Zyperns einen Fuß in der Tür der EU haben könnte? Hallo Herr Schöbel.
Ja, also die Befürchtungen, die jetzt gerade auch im Beitrag angesprochen wurden, die sind natürlich da. Ja, Sie können mich hören?
Ja, jetzt hören wir Sie.
Hallo?
Jetzt hören wir Sie.
Sie können mich hören?
Wir hören
jetzt
Sie.
Jetzt sind wir da, gut.
Genau, also wie groß war ist die Sorge vor diesem
Aussetzer? Also um es nochmal aufzugreifen.
Ja, ich höre Sie. Ich höre Sie, aber Sie hören mich nicht, Herr Schöbel.
In Hallo?
Brüssel.
Sie können mich hören?
Ja, wir hören Sie. Wir versuchen es weiter. Die Frage war, wie groß ist die Sorge?
Die Sorge, die jetzt gerade in diesem Beitrag auch angesprochen wurde, ist...
Genau.
Ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem hier. Die Leitung in Brüssel ist nicht ganz stabil.
Das merke ich auch. Oder wir merken es, wir hören Sie mit leichten Aussetzern. Wir versuchen mal, ob wir das vielleicht parallel aufbauen können. Die Kollegen sind da am Arbeiten. Also falls Sie jetzt den Eindruck haben, Sie könnten doch flüssig gehört werden, dann wäre meine Frage immer noch, wie groß ist denn die Sorge in Brüssel bei den EU-Politikern, dass Erdogan mit einer Vereinigung Zyperns eben doch diesen Fuß in der Tür hat, wie eben der Kollege das beschrieben hat, das trojanische Pferd, die Zyperer kommen in die EU und Erdogan steigt heraus.
Herr Schöbel? Das ist natürlich eine Sorge, die im Grund immer wieder besprochen wird, aber die ist jetzt nicht keine Priorität in der Öffentlichkeit. Die wird jedenfalls nicht jeden Tag geäußert, während die es gibt einfach die große Hoffnung, dass dieser Konflikt endlich beendet werden kann, weil das für die EU ein außenpolitischer Erfolg wäre in einer für die EU relativ erfolgsarmen Zeit. Und zudem würde das bedeuten, dass die EU um ein türkischsprachiges, über eine türkische reicher würde, inklusive jetzt auch türkisch-zypriotischer Abgeordneter im Europaparlament mit Türkisch als möglicher einer der möglichen offiziellen Sprachen in der EU.
Jetzt hoffe ich, dass die Leitung etwas stabiler wird und das nicht mehr so schwierig ist wie vielleicht diese Verhandlungen um Zypern, sondern dass wir uns etwas besser verstehen. Im Vordergrund stehen ja bei den Verhandlungen die Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien bei den Verhandlungen. Jetzt sind aber auch Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, und die EU-Außenbeauftragte Mogherini vor Ort. Welche Rolle spielen denn die EU-Vertreter dort eigentlich?
Ja, Zypern ist eine Priorität der aktuellen EU-Kommission. Jean-Claude Juncker hat das extra auf seine Agenda gesetzt, hat 300 in einer speziellen AG, einer Arbeitsgruppe, unter seine Führung gestellt, die seit Monaten diesen Friedensprozess unterstützt. Vor allem, denn man darf ja nicht vergessen, der Nord.
Jetzt muss ich doch die Kollegen fragen, schaffen wir noch in den letzten Minuten eine andere Verbindung aufzubauen, weil wir verstehen leider von dieser Leitung sehr viel Datensalat, obwohl wir eigentlich mit Brüssel sprechen und nicht mit Zypern, da haben wir das eher befürchtet. Ich glaube, wir kriegen keine bessere Verbindung hin im Moment. Dann sagen wir einfach herzlichen Dank, Herr Schöbel in Brüssel. Wir wollten noch mal ein bisschen hören, welche Rolle die EU in Brüssel spielt. Sie sitzt mit am Tisch, ist aber natürlich nicht so im Vordergrund wie die Garantiemächte Türkei, Griechenland, Großbritannien und die beiden Vertreter von Zypern. Die müssen eigentlich verhandeln. Die EU wird aber natürlich im Nachgang eine große Rolle spielen, wenn es nämlich um die Details dann geht. Sebastian Schöbel in Brüssel, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute, ein historischer Tag. Noch nie wurde mit so hochrangigen Vertretern aller beteiligten Regierungen über ein vereintes Zypern verhandelt. Sie sind voller Hoffnung in Genf, aber es gibt noch viele Details, die verhandelt werden müssen, noch viele Hürden müssen genommen werden. Im nächsten Schritt kommen dann die Regierungsspitzen zusammen. Wird man sich einig, würde eine föderale Republik Zypern den südöstlichsten Zipfel der EU darstellen. So die Zyprer dann noch dafür stimmen, dann wird auf jeden Fall spannend und dann wäre es auf jeden Fall wirklich historisch. Mehr von uns hören Sie wie immer unter hr2 Kultur, wenn Sie die Sendung nachhören wollen. Die Sendung finden Sie aber auch bei hr Info heute Abend ab 22:05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.